Sind für euch eigentlich so spielfreie Wochenenden eher Segen oder eher Fluch? Ich meine, es war ja jetzt Länderspielpause und trotzdem Fußball, aber es ist ja nicht das Gleiche, als wenn unser HSV spielt, oder?
Ich finde, es kommt immer richtig doll drauf an, was man vorhat. Also manchmal denke ich mir so, geil, man muss quasi nicht auf den 15:30 Spot Rücksicht nehmen und kann seinen Tag frei planen.
Wenn es denn immer 15:30
wäre. Genau, wenn es immer 15:30 wäre. Aber ich finde, so hat man jetzt eher so das Gefühl, dass man wieder raus ist. Jetzt ist es nervig, weil ich bin an Ostern gar nicht in Hamburg. Das heißt, ich kann dann gar nicht ins Stadion gehen. Also
dir wäre das Spielfreie oder die Länderspielwoche über Ostern lieber gewesen?
Ja, viel lieber. Ja. Viel, viel lieber, muss ich sagen.
Tatsächlich, ja. Wäre schon ein geilerer Call, ne? Ich glaube, Nationalmannschaft schaut man eher im Fernsehen oder also wäre zu Ostern eher so ein Event, wo man mit ein paar Leuten zusammen...
Ja, mit der Family auch, ne?
Ja, ist ja seit Jahren, sagen ja alle Fans, mittlerweile sind diese Freundschaftsspiele ja leider oder auch League-Spiele dann einfach nicht mehr so attraktiv wie oder besonders wie früher es mal Nationalspieler waren. Das sieht man ja auch schon an den Leuten, die sich da zum Teil schon geschont werden. Polnisch, also im Sinne von Verletzung vorschieben. Mhm. Dementsprechend ersetzt dieses Highlight nicht mehr so ganz den Bundesliga-Alltag. Aber ich muss sagen...
Übrigens, das Vorschieben kann ich in so einer Phase wie jetzt noch eher verstehen. Weil Liga-Endspurt und halt auch die WM bevorsteht und du willst ja natürlich nicht noch irgendwelche Freundschaftsspiele haben, wo du dich jetzt im schlechtesten Fall verletzt und dadurch die WM in Gefahr bringst. Da kann ich so Musiala schon verstehen, dass er sich da eher schont und nicht das Spiel in der Nationalmannschaft.
Kann ich auch nur unterstützend noch sagen, dass ich finde, es knistert gerade im Hintergrund. Also es wird viel Hintergrundarbeit gemacht. Die Leute müssen Arbeit aufholen, ja, vielleicht schon die nächste Saison planen, Leute verpflichten. Gleichzeitig haben jetzt viele Vereine, wie auch wir, finde ich, Endspiele vor der Tür, wo du dann im Hintergrund dich noch akribischer jetzt vorbereiten kannst und auch musst, weil das jetzt die wichtigsten Spiele sind, wo sich eben entscheidet, gerätst du nochmal voll in Abstiegskampf oder bist du fast durch? Und dementsprechend fand ich jetzt einmal, also der Termin mit Ostern war schlecht, aber dieses einmal Luft holen jetzt mal am Wochenende und mal so ein paar Hintergrundgeschichten beobachten oder gucken, wer wie was macht und sich perfekt vorbereiten können, das fand ich schon geil.
Aber Luft holen für die Fans oder auch für die Spieler?
Also für mich als Fan fand ich schon, dass ich jetzt mal so irgendwie nicht mehr von Spiel zu Spiel geflogen bin, sondern mal einmal irgendwie in Ruhe dieses Augsburg-Spiel mir vorstellen konnte und mir die Tabellen oder irgendwelche Statistiken angucken konnte. Und das schaffe ich manchmal in so einer englischen Woche ehrlich gesagt nicht. Da denke ich so, okay, gegen wen spielen wir jetzt eigentlich sofort wieder und wer kommt
da? Da bist du mal froh über den Gegnercheck von Pia.
Da bin ich froh über den Gegnercheck von Pia, genau. Aber heute auch.
Ja, ich habe ja in der Nationalmannschaft, also ich verfolge die eher weniger, habe gestern trotzdem das Spiel gegen Ghana gesehen. Ich hatte tatsächlich so ein paar, oder hatte insgesamt, habe ich gerade so ein bisschen Bobby-Vibes bei der Nationalmannschaft mit Undav. Mhm. So, jeder fordert Undav und er bekommt aber nicht diese Einsatzzeit oder Nagelsmann schiebt quasi das System und die Rollen vor den Leistungen, die er in der Liga bringt. Und da habe ich gleich so ein bisschen an unsere Situation beim HSV gedacht, wo auch quasi die Fans Undav oder in dem Fall jetzt bei uns Bobby Wood fordern. Bobby einfach Wood? Mit dem
Bobby Wood.
Ja, den
wir nehmen heute. Nee, das ist völlig normal. Muckel, da muss ich dich in Schutz nehmen. Wir nehmen heute das erste Mal völlig entgegen unserem normalen Rhythmus morgens auf.
Ich bin noch überhaupt nicht wach.
Bobby Wood ist wieder da.
Bobby Wood. Die Legende von Bobby Wood.
Würde Bobby Wood das zurzeit schlechter machen?
Schon. Ja, doch, ich glaube schon.
Also nein, du meinst Bobby Glatze.
Nee, natürlich war ich Bobby Glatze. Wow. Und
Roberto.
Die Fans fordern Bobby Glatze und weil er natürlich durch seine Leistung in der zweiten Liga und in den letzten Jahren, genauso wie es Undav gerade in der Liga irgendwie macht, ihn vor Walter Maid und wie sie alle heißen da vorne im Sturm irgendwie fordern. Und bei uns ist es auch eben Downs, der immer den Vorzug bekommt und immer mit dem, ja, er läuft besser an, passt besser in unser System. Und genauso ist es halt irgendwie bei Nagelsmann gerade auch. Und deswegen hatte ich gestern Abend so ein bisschen diese Glatzel-Vibes bei Undav.
Aber da hast du, glaube ich, total recht, weil ich glaube, diese Argumentation im Kern ist ja, dass der Undav, und in dem Fall könnte man das dann auch 1:1 auf Glatzel beziehen, wenn er denn vorher 60, 70 Minuten Vollgas gegeben hätte, das Tor auch nicht treffen würde, weil er dann einfach so müde wäre und diesen letzten Schritt, den er dann braucht im Speed, zum Beispiel in einer Kontersituation, nicht mehr gehen könnte und dementsprechend die Tore, die jetzt Undav vielleicht macht, weil er frisch reinkommt und die anderen den Gegner müde gespielt haben, die würde Undav nicht machen, wenn er von Anfang an gespielt hätte. Und das sehe ich. Also ich finde schon, dass die Stürmer bei uns, da nehme ich auch Königsdörfer mit rein, schon fleißig sind und man ihn dann schon in bestimmten Situationen verzeihen müsste. In dem Moment ist man natürlich immer so emotional und sagt so, Alter, mach ihn rein und zur Not musst du wie Ivica Olic früher einfach so fit sein, dass du beides kannst, anlaufen und Tore schießen. Das muss ja schon der Anspruch sein. Aber das ist natürlich die Argumentation von Nagelsmann und wahrscheinlich auch von Merlin, dass er sagt...
Kaufe ich nur zur Hälfte. Ja. Weil, also ich meine, Undav hat mit seinen, ich glaube, 18 Tore hat er aktuell. Der hat
so geisteskrank viele Tore.
Ja, und wann hatten wir zuletzt einen deutschen Stürmer, oder also gab es mit Sicherheit zuletzt auch, aber an den ich mich so aktuell erinnern kann, der so viele Tore gemacht hat, wenn in so einer aktuellen guten Verfassung ist. Und dann zu sagen, dass er nur die 60, 70, also ich meine, bei Stuttgart macht er seine Buden auch. Ne?
Und das fliegt Nagelsmann, wenn das nicht aufgeht, wenn seine Geschichte definitiv da nicht aufgeht, fliegt ihm das nicht nur um die Ohren, sondern dann gibt es einen neuen Trainer, der das eben anders machen wird.
Wovon ja eh auszugehen ist, dass für Nagelsmann nach der WM Schluss ist. Also es wird ja eh schon gemunkelt. Ja, aber das waren gestern zumindest so diese Bobby-Undav-Vibes, die ich bei Deutschland hatte.
Bobby Wood, Undav.
Ja, Undav, alles durcheinander. Königsdörfer hat gestern keine Einsatzzeiten mehr bekommen, der ja bei Ghana gespielt, wurde nochmal nachnominiert, hat im letzten Spiel davor, ich glaube gegen Österreich haben sie gespielt, hat er irgendwie seine 20, 25 Minuten Einsatzzeit bekommen. Ein weiterer HSVer war ja auch, oder ehemaliger HSVer war auch bei Ghana dabei, Otto Addo als Trainer, der quasi aus der, ja, den ich immer so geil, wenn der ins Interview kommt, der immer diesen typischen Hamburger Billstedt-Slang drauf hat.
Genau, für die Hörer, also nicht nur HSVer, sondern auch richtiger Hamburger. Also der ist hier in Hamburg auf den Bolzplätzen da bei mir, wo ich auch herkomme, um die Ecke groß geworden. Und umso schöner, wenn es so einer dann immer in die erste Mannschaft beim HSV schafft.
Und dann noch lange bei Dortmund war und jetzt eben Nationaltrainer bei Ghana auch in dem Fall war, weil wir ja jetzt heute aufnehmen und er gestern oder heute, ich weiß gar nicht wann sie es verkündet haben, ihn als Trainer entlassen haben. Wollten wahrscheinlich jetzt vor der WM nochmal so einen neuen, ja, nochmal ein bisschen mehr was Neues reinbekommen und nochmal aufwühlen, weil es für die, sagt man Ghanesen?
Ja, hört sich irgendwie richtig
an. Hört sich richtig an, ne? Ja. Weil die Ghanesen irgendwie da sich doch mehr erwarten als bei der letzten WM, wo es wohl nicht so gut lief. Aber ja, ich würde sagen, wir starten mal rein in die Folge auf dem Dienstagmorgen.
HSV, meine Frau, der Fußballpodcast von Fans für Fans mit Pia, Gato, Kai und Muchel von Abschlag. Jede Woche neu.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV, meine Frau!
Gut, Muchel, aber dafür, dass Gato nicht da ist, hast du deinen Einsatz gar nicht verpasst dafür, dass es so früh am Morgen ist.
Ja, heute. Also richtig wach bin ich noch nicht. Ich habe tatsächlich auch Urlaub und hätte eigentlich ausschlafen können, aber...
Sorry.
Zur Liebe zu diesem Podcast und zum Aufarbeiten und Vorbereiten für das kommende Spiel gegen Augsburg treffen wir uns natürlich heute Morgen und nehmen für euch hier diese Folge auf. Gato weilt immer noch irgendwo in der Südsee. Pia ist mit dabei, Kai ist mit dabei und ich, Muchel, bin auch mit dabei. Wir werden heute euch so ein bisschen noch auf Augsburg und also updaten, was gerade noch beim HSV passiert ist. Denn auch obwohl Länderspielpause ist, sind ja doch einige Themen dabei, die uns mit dem HSV beschäftigen. Neue Transfers tatsächlich.
Neue Transfers, ja, habe ich auch
gesehen. 16 Jahre alt.
Ja, Wahnsinn.
Wie heißt er?
Andrei Vasiljevic.
Ah, auch da wieder müssten wir wahrscheinlich noch ein bisschen üben, bis wir den Namen drauf haben. Wann wir ihn in der ersten Mannschaft sehen, ist ja eh noch ein bisschen fraglich. Der Junge ist 16 Jahre alt, also ein Transfer in die Zukunft. Was man in letzter Zeit ja schon häufiger gehört hat von Costa, also ob es Rössing Lelisit, ob es Sumahuru, wie sie nicht alle hießen, sind alles Investitionen in die Zukunft. So richtig Zukunft ist bisher noch nicht gezündet, so ein Karl war noch nicht dabei, aber ja, wir sind gespannt.
Was nicht ist, kann ja noch werden, ne?
Ja, und man muss sagen, dass Zukunft nicht direkt gezündet ist, aber das Bild vom HSV, was lange schon negativ verzerrt war, dass der HSV irgendwie Talente nicht ausbilden kann oder die Spieler, es gab ja mal, das war wirklich
falsch. Aber hier werden sie ja gekauft und nicht ausgebildet.
Genau, also dass Spieler beim HSV sich immer verschlechtern und so weiter, das hielt ja lange an und ich finde, jetzt sieht man schon, dass sich auch viele Spieler beim HSV, allen voran Vuskovic, entwickeln können. Und ich glaube, das war so ein entscheidendes Argument jetzt auch für diesen neuen Transfer, weil der auch Angebote von anderen großen Vereinen hatte, ich glaube von Sporting Lissabon noch, und die alle ausgeschlagen hat und gesagt hat, er glaubt, er könne sich ähnlich wie Vuskovic beim HSV am besten entwickeln. Und das, wenn sich das rumspricht, zusätzlich zur vermeintlichen Sicherheit, dass wir in der ersten Liga bleiben und da kein Spieler verpflichtet wird, der auf einmal in der zweiten Liga aufwacht, dann ist der HSV schon wieder deutlich, das ist ein schöner Nebeneffekt dieser Saison, der ein bisschen untergeht, deutlich attraktiver geworden auf dem Transfermarkt als noch vor ein, zwei Jahren.
Vielleicht macht das denn jetzt auch sowas aus wie Vuskovic, der jetzt gerade sein erstes Länderspieltor gemacht hat, der mit Kroatien unterwegs ist, dort die ja, das Vertrauen bekommen hat, von Beginn an zu spielen und gleich im ersten Spiel die Bude gemacht hat. Mit links tatsächlich, also eher ungewohnt als Rechtsfuß.
Ja, und das schlachtet der HSV natürlich zu Recht medial aus. Das wird in den Verhandlungen jetzt auch, wird wahrscheinlich in jeder zweiten Verhandlung der Satz fallen, so wie jetzt alle Unternehmen immer werben, dass sie KI machen, wird der HSV jetzt immer damit werben, dass, guck mal, du wir kannst dich dann so entwickeln, Vuskovic. Wir machen dir aus dir den nächsten Vuskovic so. Ja, das ist aber auch logisch, dass das jetzt ausgeschlachtet wird.
Aber nicht nur Vuskovic, sondern wir haben auch aus den eigenen Reihen einen, Luis Lemke, der aktuell der 16-jährige Linksverteidiger, der bei der U17-Nationalmannschaft aufläuft und dort auch super Leistung hat, hat gegen Slowenien auch zum 1:1 getroffen, zum Ausgleich. Und hat auch in den letzten Länderspielen schon, glaube ich, jetzt 4-mal getroffen. Also als Defensivspieler sehr offensiv stark und tatsächlich ein Talent, ja, was jetzt auch mit in die U21 hochgezogen wird.
Schön, freut man sich.
War ja auch schon mit im Kader bei den Profis.
Ah, echt?
Ja, ich weiß gar nicht, war das gegen, ich glaube gegen die Bayern war tatsächlich mit im Kader.
Ja. Habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm.
Mhm. Wo wir jetzt 2:2 zuletzt gespielt haben, glaube ich, hatte Lemke das erste Mal, war er mit im Kader, hatte keine Einsatzzeit, aber zumindest stand er mit dem Profikader. Und cool. Ja, auf jeden Fall ein Talent aus den eigenen Reihen. Mein Arbeitskollege hat tatsächlich früher mit ihm, so sein Ziehsohn, mit dem er früher groß geworden ist oder den er hat aufwachsen sehen und mit ihm gebolzt hat als kleines Kind. Ja, immer schön zu sehen, wenn man sieht, dass dann auch aus den eigenen Reihen und nicht nur zugekauft wird, sondern auch aus den eigenen Reihen etwas wächst. Otto Stange auch getroffen bei der Nationalmannschaft.
Genau, neuer Transfermarktwert von ihm auch 2,5 Millionen.
Von Otto Stange?
Von Otto Stange, genau.
War eine geile Bude auch, ne?
Das nochmal zu komplettieren, Lelesit liegt dann doppelt so hoch wie bei 5 Millionen. Das hätte ich nicht gedacht, dass der Marktwert von ihm so hoch ist. Und dann haben wir noch so einen, um das jetzt einfach nur zu vervollständigen, Shafiq Nadja, der ist wahrscheinlich kaum ein Begriff, 19 Jahre alt, immerhin auch, ja, oder was heißt, der ist nur 175.000 wert, also es schwankt. Ich glaube, wenn die Jungs da so ein, zwei Mal ein paar Bundesliga-Einsätze bekommen, dann geht es auch ganz schnell hoch in den Marktwerten.
Dann war die Woche auf jeden Fall geprägt eben von Nationalspielern, die unterwegs waren. Ich glaube, beim HSV es waren gar nicht so viele, ne? Königsdörfer, Vuskovic,
Muheim. Der Schweiz hat ja Freitag noch gegen Deutschland gespielt.
Genau.
Es war auch ein aufregendes Spiel, muss man sagen. Also Es war eigentlich ganz attraktiv.
Muheim, muss ich mir sagen, ist mir jetzt nicht so ins Auge gestochen. Er wurde ja auch erst eingewechselt, aber war jetzt nicht so, dass man gesagt hat, okay, ich meine, war auf der Seite auch schwer gegen die Gegenspieler, die er von den Deutschen hat. Aber trotzdem ist er mir nicht ins Auge gestochen.
Hey, da sieht man mal, was das Alter ausmacht, ne? Also der ist ebenfalls auch nur 5 Millionen wert, genauso wie Lese sieht. Also da setzt man wohl bei den Marktwerten immer sehr krass auf die Zukunft, wie sich der Spieler noch entwickeln könnte. Und
wie viel Zeit noch bleibt.
So, ne? Genau, und ich glaube, Muhams Stärke ist ja nicht jetzt das Entwicklungspotenzial, sondern eher seine Konstanz, dass du den kannst du auch gegen die deutsche Nationalmannschaft aufstellen, den kannst du in jedem Erstligaspiel aufstellen und dementsprechend, der ist zuverlässig.
Dann war, glaube ich, noch Goschulaischvili mit Georgien unterwegs und Otele, glaube ich, mit Nigeria. Das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Dann hatten wir natürlich noch welche, die Königsdörfer, der auch noch nachnominiert worden ist mit Ghana. Dann haben wir aber auch noch U21 Nationalspieler, nämlich Damien Downs, der mit den USA unterwegs ist, Balde mit Portugal, Hans Herrmann mit Deutschland und Stange eben auch mit Deutschland, waren die weiteren Nationalspieler.
Damien Downs würde ich mir ja gerne nochmal angucken bei den USA, wie er da.
Wahrscheinlich so hat er da getroffen. Wie? Wie am,
am, die Tormaschine.
Die Tormaschine. Da, da knall, vielleicht spielen sie ein anderes System und es liegt ihm viel mehr.
Ich finde das so interessant, weil wenn du die ganzen Spieler so aufzählst, ne, du kannst ja als Trainer in dieser Woche jetzt um, um diese Länderspielpause nichts Mannschaftsteam-ähnliches trainieren. Ja? Du kannst ja maximal mit den Spielern, die da sind und dann von den Spielern, die da sind, spielen ja auch nicht alle. So, im nächsten Spiel gegen Augsburg kannst du noch maximal individuell so ein paar Sachen trainieren und besprechen. Aber teamtaktisch hast du da jetzt auch nicht viel mehr Tage als sonst.
Ja, das stimmt. Aber ja, ich weiß, also meinst du, das reißt jetzt so, so ein Loch rein? Also,
das reißt kein Loch rein, aber ich, man denkt ja, man könnte so eine Pause nutzen, um sich dann noch akribischer auf so einen Gegner wie Augsburg zu fokussieren. Der Trainer kann das, nur der kann das nicht an die Spieler weitergeben,
ja,
weil die nicht da sind.
Naja, oder vielleicht ist es, tut sowas auch mal gut, ganz kurz raus aus dem Kosmos. Ganz
muss
kurz
es eher so spielen, ja.
Einmal kurz Mentalität auf Null und irgendwie kurz mit anderen Dingen beschäftigen und dann wieder mit frischer Energie und frischem Kopf ran. Kennt man ja von sich selbst. Manchmal braucht man einfach mal eine Pause.
Das könnte ich nicht. Ich wäre immer so nervös als Trainer. Ich hätte allen irgendwie so Briefings und Hausaufgaben mitgegeben und gesagt, lies dir das mal im Flieger durch.
Ich glaube, Merlin kann das auch nicht so.
Lass uns mal telefonieren und gegen Augsburg hast du nochmal drüber nachgedacht, wollen wir das eher so machen oder so machen und hast du schon gelesen und bla bla bla. Und dann würden die Spieler wahrscheinlich völlig überdreht, so, ich wollte den Kopf frei bekriegen und naja. Aber ich hoffe, Merlin kann sich zurückhalten.
Vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, weil am Volksparkstadion wird ja gerade der Rasen neu gemacht auf den Trainingsplätzen und man muss dort auf andere Plätze ausweichen. Also vielleicht kommt dem Ganzen, dass ja das jetzt zumindest 8 Spieler fehlen, dass das dem Ganzen zugutekommt, dass sie dann auf den kleineren Plätzen eben genauso viel Platz haben wie auf dem großen, wo neuer Kunstrasen oder so ein Hybridrasen auferlegt wird.
Wie im Stadion auch, ne, diese
Hybridrasen. Genau, ja. Und da sind sie gerade dabei, den neu zu machen, damit da auch wieder beste Bedingungen zum Trainieren sind.
Der Greenkeeper hat dafür umso mehr zu tun als alle anderen jetzt.
Seid ihr eigentlich, ihr seid auf Instagram unterwegs, ne?
Ja.
Habt ihr gerade, bekommt ihr gerade dieses Creator-Battle mit oder dieses Creator-Bashing, das Trimax? Ich weiß nicht.
Ah ja, Trimax war mit beim Training oder
war so. War beim Training und hatte eine Challenge gemacht und die HSV-Creator laufen gerade Sturm. Und also die Kommentare, wenn man da mal so querliest, boah, ja, das ist schon wild. Man hat, also Trimax war mit dem Team da und hat, also ich muss dazu sagen, ich kannte den gar nicht. Also du hättest mir 5 Leute hinstellen können und sagen, ey, guck mal, da ist Trimax dabei. Dann hätte ich gesagt, ja.
Hol mich mal ab, wer ist das?
Also, ich weiß es nicht. Also, es muss ja ein YouTuber sein, oder?
Ja, YouTuber, glaube ich.
Oder ein Gamer.
Und Streamer, aber ich war.
Ja, was ist der Unterschied? Ja. YouTuber, Streamer,
nee, Gamer? Boah, ich bin auch nicht im Game. Aber was ich weiß, ist, dass er mal bei Seven vs. Wild war.
Was
und
ist das?
Das ist so eine Serie sozusagen, YouTube-Serie, wo du mittlerweile von Amazon gekauft, wo du in der Wildnis ausgesetzt wirst und überleben musst. Und da war Trimax auf jeden Fall dabei. Da hatte ich mal reingeguckt und ich glaube, er ist einfach YouTuber tatsächlich.
Okay, also ich glaube, er hat einfach eine extreme Reichweite. Das wird er mit Sicherheit haben. Wahrscheinlich, keine Ahnung, schau mal nach, wie viele Follower hat er. Weiß nicht, 1 Million oder was. Und der hat so eine Fußball-Challenge gemacht, zusammen mit Vieira. Im Tor war, ich weiß gar nicht, wer da noch dabei war. Jordan war dabei, Turunariga.
Elfadli? War Elfadli auch da? 1 Million hat er.
1 Million, ja, das ist gar nicht so schlecht. Das reicht dafür, um beim HSV einfach mit den Spielern zu trainieren oder eine Challenge zu machen. Und dann hat er ein Trikot anbekommen und er soll wohl auch HSV-Fan sein. Das kann man ihm wohl nicht absprechen. Dann haben sie da irgendwie gefilmt, irgendwelche, ne, 3 Schüsse von der Strafraumgrenze, dann einmal Volley-Schuss, Flanke reinmachen und haben das Ganze dazu gefilmt.
Kommt aus Hamburg-Altona, ist deutscher Webvideoproduzent und Livestreamer.
Was ist er?
Webvideoproduzent und Livestreamer. Also, ja. Ich glaube, das ist auch sowas wie, keine Ahnung, als YouTube losging, haben sie ja alle irgendwie Videos am laufenden Band produziert. Und wenn du da so groß geworden bist, dann hast du deine Community relativ sicher einfach.
Ich bin einfach raus aus dieser Welt. Also ja, wahrscheinlich meine Tochter.
Nächste Generation.
Ja, mit Sicherheit. Also meine Tochter wird es mit Sicherheit kennen, irgendwelche YouTuber, aber da bin ich tatsächlich raus. Also
ich glaube, hätte so Challenges und halt so viel Quatsch-Videos.
Ich habe damals noch Anstoß 3 gezockt. Ich weiß nicht, ob man damit hätte auch YouTuber werden können. Kennst du das noch?
Ich hätte zugeguckt. Ist ja ein Fußballmanager
gewesen. Ja, genau. Und ich hab sowieso immer nur Fußballmanager gezockt.
Das Pendant zum FIFA-Manager war das sozusagen. Ja. Und da fehlten dann ab und zu aber mal die Lizenzen, ne, bei Anstoß, dass die Namen nicht ganz richtig waren. Dann irgendwann haben sie die aber mal gekauft oder so. Ich meine, aber damit sind wir groß geworden. Das hat uns damals
begeistert. Bundesliga-Manager Professional. Und dann mit den Disketten. Und dann musste man die nächste Diskette einlegen und so eine Sachen.
Also ja, das war schon toll.
Und Amiga HSV, 500.
Dann hast du wahrscheinlich auch mal mit dem HSV dann gespielt, ne?
Ja.
Oder hast du in der dritten Liga angefangen?
Ja, unterschiedlich, ne? Aber also man konnte, ich weiß gar nicht, wie das bei Anstoß noch. Oh, eigentlich habe ich gerade wieder richtig Bock, Anstoß zu zocken.
Du hast doch Urlaub, Muche, ran da.
Ja. Ich weiß gar nicht, ob das noch irgendwo läuft. Ja. Also, ob man das noch.
Doch, ist ja gewohnt, schon noch ein paar Jahre lang wird das schon noch produziert. Aber trotzdem merkst du da, dass der HSV vielgleisig unterwegs ist und man liest ja auch wirklich immer wieder immer mehr Präsenz über die Damen, ja, wird ja immer mehr berichtet.
Die leider gestern wieder verloren haben, 3-1 gegen oder 1-3 gegen Leverkusen.
Genau, und dann hast du halt dieses E-Sports-Team und die ganzen Marketingaktionen, die dann für solche dann, die dann vielleicht auch das E-Sports-Team ein bisschen unterstützen sollen. Und also der HSV ist schon da auf vielen Hochzeiten unterwegs und nicht nur im Herren-Profifußball.
Trotzdem glaube ich, habe ich dieses E-Sports-Ding, habe ich bisher auch immer noch nicht. Ich fühle es immer noch nicht.
Ich glaube, es ist wirklich die andere Zielgruppe dann.
Aber ich glaube auch, dass das, also es war eine ganze Zeit lang mal viel, viel prominenter.
Ja, oder? Mir kommt das auch so vor, dass, also dass ich das kannte abgenommen hat. Den Niklas Heisen, der da
damals, genau, das waren so die ersten
mit. Genau, deswegen war es vielleicht auch für mich präsenter, weil ich den gut kannte, aber grundsätzlich finde ich irgendwie, dass das total in den Hintergrund gerückt ist. Ich kriege davon nichts mehr mit, außer vielleicht einmal im Jahr irgendein Trikot, was sie dann präsenten.
Ja. Aber das sind wie so viele Sachen. Ich finde auch sowas wie die Icon League und diese ganzen Sachen, die ich finde, das hat alles nachgelassen. Das
sind Strohfeuer oft nur, ne?
Ja, also sie versuchen da irgendwie den Fußball neu zu formen oder die Zielgruppen, die Gamer und YouTuber und so irgendwie ranzuziehen, um da natürlich die einfach auch eine krasse Reichweite haben. Aber ich finde, es lässt nach, es catcht mich einfach. Also mich catcht es sowieso schon nicht. Weil es einfach für mich zu weit weg ist von dem Fußball, den ich liebe und zu der Atmosphäre, zu diesen Stadionbesuchen, zu dem, wie wir groß geworden sind. Aber vielleicht sind es die jungen Leute, die genau das irgendwie catcht. Trotzdem habe ich das Gefühl, es lässt irgendwie nach, dieser Hype.
Ja, wobei ich auch finde, sowas, das, also Fußball lebt ja auch so vom Fan-Dasein und von der Zuschauerschaft und da hast du das, dieses ganze Surrounding hast du da ja lange nicht, so wie im Stadion, wenn die Jungs oder die Mädels auf dem Platz stehen, und deswegen finde ich es insofern eigentlich geil, dass sie jetzt mehr investieren, den Frauenfußball zu pushen, als irgendwelche E-Sports-Karrieren.
Wie hieß nochmal dieser Verein in Berlin, der da auch...
da habe ich keine Ahnung, bin ich überfragt.
Aber es ist wirklich, und das war auch auf einmal so ein Hype, wo sie auf einmal mit bei so einem Kreisligaspiel oder was mit 6000 Fans waren. Aber das ist für mich dann auch eher dieses FOMO-Ding, dass die jungen Leute da hingehen, weil es cool ist und du musst dabei gewesen sein. Oder, das.
Aber es ist schon gigantisch, wie krass der Fußball beim HSV so über allem steht. Ja, also da, der wächst ja auch immer weiter. Die Zuschauer, es wollen immer mehr Zuschauer entstehen. Stadion, die Preise können immer weiter erhöht werden. Du hast jedes Jahr mehr Leute bei den Auswärtsspielen dabei. Und wenn du dann mal siehst, was ist eigentlich mit HSV Handball, HSV Basketball, HSV Eishockey, ja, dann gab es da externe Phänomene wie die Hamburg Towers, die übrigens jetzt am Wochenende gerade sensationell gegen Bayern München, ja, also gegen den eigenen, also gegen Bayern München, den Fußball-Basketballverein gewonnen haben. Auch die haben Probleme, ja, und das ist schon richtig, richtig gut gemacht, ihre Halle voll zu bekommen, und haben da einen Influencer nach dem anderen jetzt am Wochenende eingeladen, um das Ganze mal zu pushen. Also
Erik Huber habe ich gesehen, ist er jetzt Influencer?
Fast, kurz
davor. Ich meinte jetzt eher die anderen, so die anderen Stars, die da am Rand saßen. Und da sag ich, es ist doch schon bemerkenswert, dass alle sich schwer tun, außer der Fußball, ja, der expandiert und expandiert, also in Form vom HSV-Fußball, schon gigantisch.
Ja, aber es ist genau das, was also warum sind wir Fußballfans geworden? Weil genau eben dieses Fan-Dasein, diese Atmosphäre, dieses sich mit, also dafür leben, lieben, streiten, Niederlagen und diese ganzen Sachen, das verbindet, und das ist halt irgendwie, das hat so viel, so besonders, das kann eigentlich, oder kann andere Sportarten, oder ist schwer, irgendwann sowas bei so einer Icon League so mit zu transportieren oder mit den jungen Leuten, da, wenn du da nicht reinwächst, wenn du sowas nicht kennst.
Voll, ja.
Also du wärst beim Fußball, wärst du oder auch bei anderen Sportarten, wärst du von deinem Papa, von deinem Opa, von deiner Mama, von deiner Oma, von wem auch immer.
Fußballmanager von allen.
Wärst du mitgenommen, da wächst du rein, da lebst du rein, aber dann irgendwie sowas von The Scratch irgendwie aufzubauen, ich glaube, das ist unheimlich schwierig, da genau diese Emotionen mit zu verkörpern.
Und ich finde, was so witzig ist, wenn man das so in sich trägt und es irgendwie schon so über Generationen ist, dann passieren so viele Kleinigkeiten auch im Alltag. Gestern, ich weiß noch, erst so am Sonntag bin ich um die Alster gejoggt und plötzlich läuft mir da so ein FCA-Fan entgegen in seinem Trikot, wow, und ich direkt so Todesblick. Und dann gestern, also laufen ja auch ständig irgendwelche FC St. Pauli Pappnasen durch die Gegend und dann guckt man die auch irgendwie automatisch so böse an. Man hat halt so viele, so im Alltag so kleine, viele Berührungspunkte, wo man so stolz auf seinen Verein ist, das irgendwie fühlt und so denkt, ach guck mal, da ist einer mit einer Raute, was für ein cooler Typ. So, ich glaube, dafür muss es halt schon so eine gestandene sozusagen Traditionsvereine und einfach dieser Fußball hat da einfach ein ganz anderes Standing als so viele andere Sportarten, muss man einfach so sagen.
Kann ich nur bestätigen, ich war jetzt gerade in Obertauern, da ist auf jeder Hütte, auf jeder Toilette sind da nur HSV-Sticker, ja, und hier in Hamburg jeder Stromkasten oder jede Laterne wird dann in den HSV-Farben angemalt, also diese...
Ja, weil man auch stolz darauf ist, ne?
Ja, und auch ein Drop jetzt, also es ist ja krass, dass es auch aktuell so ist, ne, also ein Trikot-Drop vom HSV ist wahrscheinlich, verkauft wahrscheinlich mehr Trikots als alle anderen Sparten im gesamten Jahr zusammen, so, ne, und das ist einfach eine Übermacht des Fußballs und eine Tradition und umso krasser, um vielleicht den Bogen zu schlagen, ist es jetzt, das Augsburg-Spiel, verlierst du das, wird ganz Hamburg darüber diskutieren, wie scheiße alles ist, gewinnst du das, wird ganz Hamburg darüber diskutieren, wie groß der HSV wieder ist, ja, und das ist ja auch so eine Schwarz-Weiß-Magie, die wir hier haben und so eine Spannung und ganz Hamburg kann darüber reden, vom Postboten bis zum Podcaster. Da würde ich sagen, das findest du nirgendwo anders. Also über Basketball, da kann sich ja keiner drüber unterhalten, weil keiner weiß, wo gerade die Mannschaft steht, in welcher Liga sie spielt, welche Spieler da spielen, ob sie gerade eher gut dabei sind, schlecht dabei sind. Und beim HSV kann halt jeder mitreden, weil auch die mediale Präsenz in der Zeitung, keiner kommt dran vorbei. Selbst wenn du auf Toilette gehst in Obertauern, kommst du nicht dran vorbei.
Aber Pia, wenn wir jetzt schon Augsburg angerissen haben.
Ja.
Außer Gregoritsch, spielt er da noch? Ich weiß es gar nicht.
Ja, spielt
wieder,
er doch?
Wieder,
seit
wieder.
Dieser Saison wieder. Er ist zurückgekehrt.
Wo war denn der zwischenzeitlich?
Freiburg war der doch.
Ach,
lange.
Ach, okay.
Ja. Der muss kein langer Umzugsweg, glaube ich. Also ich bin logistisch da und nicht so sicher, aber ich glaube, Hamburg wäre weiter gewesen.
Aber für mich ist Augsburg, verbinde ich immer mit Gregoritsch. Also ja. Ansonsten kann ich zu Augsburg gar nicht so viel sagen, außer dass das Stadion auch nicht das Schönste ist. Ja, aber wen hat denn Augsburg so auf der Bank? Oder wer ist da überhaupt im Kader? Auf wen müssen wir achten?
Auf wen wir auf jeden Fall achten müssen. Also erstmal hier, wir fangen ja vorne an. Ne?
Ja,
wir wollen ja
die letzten Spiele.
Denken.
Gegen wen hat denn Augsburg zuletzt gespielt?
Nee, also wir spielen am Samstag, 4.4. um 15.30 Uhr im Volksparkstadion. Dazu ist kein Fun Fact, sondern einfach nur ein Fakt. Nachmittagsspiele liegen uns sehr, sehr, sehr viel besser, auch als Abendspiele insofern. Und dann auch
da
zu
hattest
Hause,
du letztens schon mal irgendwie einen Call mit dem 18.30-Spiel, das abends Köln.
Ja, das war bei Köln. Köln hatte noch keinen einzigen Punkt geholt, aber gegen uns dann natürlich einen.
Ja, natürlich.
Super.
Deswegen bin ich von so einer Statistik bin ich immer nicht so ein Freund.
Es ist ja auch keine Statistik, es ist einfach nur Fakt, dass
sie liegen uns besser.
Ja, sie liegen uns besser. Wir
zu Hause 15.30 sowieso.
Zu Hause 15.30 lieben wir.
Ja.
Genau, Augsburg ist aktuell auf dem 10. Tabellenplatz mit 31 Punkten nach 27 Spielen und einer Tordifferenz von, ich habe plus 17 aufgeschrieben, aber ich bin mir relativ sicher, dass es minus 17 sind, weil ich darüber sehr schockiert war, als ich das gesehen habe. Aber checke ich schnell parallel. Und wir sind aktuell auf dem 12. Tabellenplatz mit 30 Punkten, also nur ein Punkt weniger und einem Torverhältnis von minus 9. Ja, Augsburg hat minus 17 Torverhältnis, finde ich crazy. Genau, zuletzt lief es nicht so gut. Also irgendwie heißt es hier die ganze Zeit, so eine Top-Rückrunde und ist es ja auch. Aber die letzten Spiele liefen tatsächlich nicht so gut. Gegen Köln haben sie noch 2-0 gewonnen, verdient. Und dann haben sie unglücklich gegen Leipzig verloren. Da muss man aber sagen, dass sie eigentlich die bessere Mannschaft waren und Leipzig einfach nur verdammt viel Glück hatte. 2-0 Niederlage in Dortmund und eine 2-5 Niederlage gegen überragende Stuttgarter. Und Dennis Undaff hat natürlich wieder getroffen, was das Zeug hält. Genau, also gegen Köln, weil ich würde jetzt mal sagen, das ist so das, worauf sie sich bei uns auch einstellen. Vielleicht sind sie sehr, sehr mutig angelaufen, hohes Pressing, und das hat da leider auch sehr, sehr gut funktioniert. Also da muss Merlin nochmal genau in die Detailanalyse gehen und gucken, wie wir nicht stehen dürfen. Ansonsten, worauf wir auch aufpassen müssen, ist, der FCA hat tatsächlich den Liga-Höchstwert, was die gelben Karten angeht. Also die gehen gerne auch mal grätschenhart rein.
Also sagst du, sollten wir schon versuchen, ziemlich früh gelbe Karten zu ziehen, genau. Um dann im besten Fall mit einer gelb-roten Karte. Okay, das und könnte der erste Call sein.
Stabile Schienbeinschoner anziehen, Jungs.
Aber das sollte der erste Call sein, bei Tipico auf jeden Fall auf den Platzverweis zu tippen. Ja. Vielleicht ist das, ja.
Ja. Wobei, die roten Karten haben wir, glaube ich, die meisten. Aber gut.
Ja, aber dann ist es doch ein ganz guter Call, wenn man da drauf tippt.
Genau. Und außerdem haben sie, im Schnitt geht Augsburg in 203 Duelle pro Spiel. Also sie haben die meisten bestrittenen Zweikämpfe der Liga. Und defensiv aber ein paar Schwächen, die wir natürlich ausnutzen müssen. Also und nochmal zu den gelben Karten. Die haben 66 gelbe Karten diese Saison schon bekommen und wir 55. Dann haben sie einen ganz, ganz krassen Neuzugang. Also was heißt Neuzugang? Mittlerweile sind ja auch schon ein paar Monate im neuen Jahr verstrichen. Aber der kam jetzt im Winter, Ribeiro, mit der Nummer 21 Mittelstürmer von Sporting Lissabon ist er gekommen und der hat schon zwei Tore geschossen und macht einfach echt ein verdammt gutes Spiel da vorne, also auf den bitte unbedingt aufpassen. Dann ist ja immer so, wollen wir auch nicht gerne lesen, aber wenn der beste Mann auf dem Platz der Torhüter ist, dann ist es ja meistens so ein bisschen so, wo sind die Stürmer, wo ist das Mittelfeld, aber Finn Dahmen macht tatsächlich einen sehr, 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 sehr guten Job und wurde jetzt tatsächlich auch nachnominiert in den Kader der Nationalmannschaft, was wir uns ja eigentlich für Heuer Fernandes gewünscht hätten.
Ich habe Finn Dahmen tatsächlich, also ja, ich habe es ja auch gelesen, ich habe ihn aber nicht so auf dem Zettel gehabt, dass ich gedacht habe, okay, das ist jetzt der Keeper. Ich glaube, er hat einfach mehr Erfahrung, Erstliga-Erfahrung vielleicht als Heuer Fernandes, aber ansonsten...
Ja, also ich muss sagen, ich hatte ihn auch gar nicht auf dem Schirm, aber ich habe mir ja jetzt, glaube ich, 4 Spielzusammenfassungen nochmal angeguckt und da konnten die jedes Mal dem Jungen die Hände küssen, so ungefähr, weil der die immer im Spiel gehalten hat und da echt eine brutale Aktion nach der nächsten gezogen hat.
Vielleicht ist es auch häufig einfach die blau-weiß-schwarze Brille, die wir aufhaben bei den Spielern. Auch. Also das heißt nicht nur wahrscheinlich, sondern das ist so, dass wir Heuer Fernandes deswegen natürlich auch in die Nationalmannschaft. Er zeigt natürlich auch überragende Leistung, aber es werden andere Torwerte auch machen. Ja. Und Finn Dahmen ist wahrscheinlich, wie alt ist er? Sehr jung. Wird dann natürlich eine andere Perspektive haben und den wird man dann versuchen, eher langfristig aufzubauen als Torwart, als eben Heuer Fernandes.
Trotzdem muss ich sagen, also das
28, okay, also so jung.
Das Argument geht jetzt nicht ins Detail, aber trotzdem muss ich sagen, würde ich als HSV-Torwart immer sagen, wieso wird jetzt einer nominiert, der 50 Gegentore kassiert hat und ich habe nur 40 kassiert. Ist ja schon ein deutlicher Unterschied. Ja. Irgendwo wird da auch der Anteil vom Torwart drin stecken. So, also es wird jetzt nicht sein, dass immer 3 alleine auf den Augsburger Torwart zugelaufen sind. Aber nun gut, es ist sicherlich ein sehr pauschales Argument. Ich muss sagen, ich erinnere mich noch im Hinspiel, Pia, falls du schon durch bist mit der Analyse, erinnere ich mich noch, ich war in Augsburg dabei und es war in den ersten, das Spiel wurde für mich in den ersten 20 Minuten verloren. Ja, es waren natürlich ganz andere Umstände auswärts, es war schweinekalt, aber Augsburg ist gleich in den ersten 20 Minuten gefühlt zu 5 hochkarätigen Torchancen gekommen. Damit war die HSV-Mannschaft nicht nur verunsichert, sondern irgendwie auch die Augsburger Mannschaft sehr stabil und optimistisch, was den restlichen Spielverlauf anging. Und ich fand, das war ein ganz schwaches Spiel. Die Karten sind ganz neu gemischt. Ich glaube, obwohl wir jetzt 2 Tabellenplätze hinter denen sind, sind wir der leichte Favorit jetzt einfach in der aktuellen Phase, weil wir zu Hause spielen und eingespielter sind als damals. Und Augsburg eben da mit so einem kleinen, mit einer schon schlechteren Leistung aus dem letzten Spiel kommt. Und
wobei unsere Tendenz eher schlechter ist in den letzten Spielen. Also Monkey47 schreibt uns nämlich auch, unsere Tendenz ist schlechter als die unserer Konkurrenten hinter uns in der Tabelle. Also das muss uns auch klar sein.
Ich würde hinter uns, aber Augsburg...
Also ja, aber ich würde uns auch nicht als Favorit, weil dafür macht Augsburg generell die Rückrunde einfach zu gut. Und man muss sagen, Manuel Baum hat da eine extreme Stabilität in diese Mannschaft gekriegt, die was Sandro Wagner leider
wilde Saison
nicht
bisher, ne?
Gelungen ist, genau. Und ich glaube, die sind irgendwie 5. in der Rückrundentabelle oder so. Also die machen es schon echt gut. Jetzt nur die letzten 3 Spiele waren halt, haben sie leider oder für unser Glück verschenkt, aber wie gesagt, da kommt dann nochmal Komponente Volkspark rein. Kai, die war ja beim letzten Mal nicht da, auch wenn du alles gegeben hast.
Ja.
Aber ja.
Und ich muss sagen, in Augsburg habe ich auch gehört, da sind noch ein paar Verantwortliche jetzt im Urlaub und so weiter, aber die sind auch alle nervös und gucken jetzt schon aus dem Urlaub auf das Spiel am Samstag und sagen sich, genau wie der HSV, ist das für die auch ein absolutes Endspiel jetzt für die Planungssicherheit, ja, für die um da irgendwelche Worst-Case-Szenarien jetzt aus der Welt schieben zu können. Also
ja, was ist genauso? Wir sind genauso in diesem Zwischenabstiegskampf genau. Und Europakampf. Ne? Also ja. Es ist so.
Es bleibt auch wirklich, glaube ich, bis zum letzten Spiel einfach wahnsinnig nervenaufreibend, ehrlicherweise.
Eigentlich müssen sich alle auf den Unentschieden absprechen, aber nee. Das wird definitiv nicht passieren. Also
aber wie viele Punkte fehlen uns noch? Wie viele Punkte fehlen uns noch? Was
sagt Drei.
Drei?
Drei bis vier.
Drei bis vier, ja. Vier Punkte ja, hätte ich jetzt auch gesagt.
Hätte ich auch gesagt.
Vier Punkte. Also jetzt ein Sieg gegen Augsburg könnte, ja, dann ja. Fehlt uns noch ein Unentschieden und dann sollte man damit die Saison den Klassenerhalt geschafft haben.
Also insofern an unsere HSV-Jungs in der Abwehr vor allen Dingen, bitte ganz, ganz, ganz doll auf Claude Maurice mit der Rücknummer 20 aufpassen. Der hat nämlich schon vier Saisontore und sechs Assists diese Saison verrichtet und ist tatsächlich, glaube ich, der torgefährlichste von Augsburg.
Mit wie vielen Toren?
Mit vier.
Mit vier.
Ja.
So viel haben bei uns die Abwehrspieler.
Ja, stimmt. Diese durchschnittlichen Abwehrspieler in unserer Mannschaft. Ja.
Ich habe auch noch eine interessante Statistik gefunden, gerade jetzt in Bezug auf Augsburg. Es war eine wilde Saison mit Sandro Wagner. Allerdings ist Augsburg das Team in der Bundesliga, das die wenigsten Ausfälle und Fehltage durch Verletzung hat. Ja? Also Platz 18, also das im positiven Sinne auf Platz 18, der HSV, die medizinische Abteilung, ja, und Trainingssteuerung kann man sagen, solide mit Platz 12, also in der, das ist ja umgekehrt. In der
wir wären wahrscheinlich Platz 18, wenn Paulsen nicht bei uns spielen würde, oder?
Absolut, oder es betrifft ja nicht nur Paulsen, auch ja, den einen oder anderen. Ne? Also ja. Und man muss, warum ist diese Statistik doppelt interessant? Also erstmal Augsburg, extrem gut durch die Saison gekommen mit dem Kader, Verletzung. Und Wolfsburg und Bremen sind eben auf den ersten und zweiten Platz, was die Verletzungen und Fehlminuten angeht. Und wenn man sich die Tabelle anguckt, dann sieht man, dass das eben auch dazu führt, dass man extreme Probleme dann hat. Mehr als extreme Probleme, Existenzängste eigentlich schon, weil Wolfsburg und Bremen eben wahrscheinlich auch hauptsächlich aus diesem Grund da unten drin stecken.
Also gerade für Wolfsburg, lass mal nur mal angehen, dass da drüber die Zecken Köln gewinnen, dann stehst du da mit 6 Punkten Rückstand auf dem Abstiegsplatz. Das ist also für dieses wirklich, für die geht es auch um alles. Ich weiß gar nicht, gegen wen spielt Wolfsburg? Ach, gegen Leverkusen, ne? Die ja, spielen in Leverkusen. Boah. Also das aber werden auch richtig Werder spannende Spiele.
Gegen Leipzig, also es ist, dass die da einen Punkt holen, glaube ich auch ehrlicherweise nicht dran.
Ja.
Und Pauli
spielt
gegen Union Berlin.
In Berlin, ja.
Ja, die sind auch.
Ja, ich bin gespannt. Was tippt ihr gegen Augsburg?
Also wir machen auf jeden Fall Tore. Ich sage, weil die schon Torbuden bekommen haben, ich glaube, es wird ein 3-2 für den HSV.
Ich hätte auch 3-2 tatsächlich.
Okay, ich tippe auf ein 3-1. Also ich möchte keine 2 Gegentore haben. 3-1 wäre schön.
Wer von euch würde ein 1-1 unterschreiben?
Nee.
Nein. Brauchen 3 Punkte.
Wir brauchen definitiv 3 Punkte. Und auch wenn wir sagen, wir brauchen noch 4, um den möglichen Klassenerhalt irgendwie zu sichern, und das wäre zumindest schon mal ein Punkt von den 4, trotzdem sind die 3 Punkte gegen Augsburg, gerade bei dem Restprogramm, was wir noch haben, müssen wir so eine Spiele zu Hause müssen wir gewinnen.
Ja. Sehe ich auch so. Wir haben nämlich nur noch 3 Heimspiele, Leute.
Ja, genau, und das ist das, unser Faustpfand, ja, und die Gegner werden nicht leichter zu Hause.
Wobei ich sagen muss, ich glaube ja auch ganz doll, schon mal einen Schritt weiter an einen Auswärtssieg in Bremen. Ich freue mich schon.
Und das schmeckt dann noch viel mehr.
Das schmeckt so gut.
Ich hatte ja immer mal gesagt, wahrscheinlich am Ende der Saison trifft dann irgendein Spieler, der die ganze Saison verhasst war und uns dann aber in der ersten Liga gehalten hat mit seinen entscheidenden Toren.
Ich glaube, es wird Bobby Wood.
Das könnten ja mal solche Spiele werden, wo jetzt... Bobby Wood.
Hey, Pia, come on.
Wie schön wäre dieses Märchen, Otto Stange kommt am Ende rein, ja, macht den entscheidenden Treffer, hält uns in der ersten Liga. Ah, es ist so schön.
Was macht Bobby Wood eigentlich? Spielt er noch?
Ich habe tatsächlich, ich musste eben so lachen. Ich war kurz vor Lachkrampf und musste mich hier ein bisschen zurückhalten, weil ich die ganze Woche auch irgendwie das erste Mal seit Jahren mal wieder an Bobby Wood gedacht habe und so richtig intensiv so war, ja, wir hatten ja schon mal einen Bobby Wood und dann bin ich da irgendwie, wann war der nochmal bei uns? 2019?
2016 bis 2021.
Ach Gott.
Hat immerhin 74 Spiele für uns gemacht. Also was? Bei keinem anderen Verein hat er mehr Spiele gemacht als bei uns. Mhm. 8 Tore. Jeder kann sich an diese 8 Tore erinnern, das war ja nicht so viel. Er hat bis zuletzt, bis 2024, hat er die New England Revolution gespielt. Ist aktuell, spielt er nicht mehr. Genau, ist...
ist er in den USA jetzt wieder? Oder?
Ja, New England Revolution ist in, wie sagt man? Massachusetts? Massachusetts. Nee, na, wie? Möchtest du es auch nochmal probieren? Massachusetts. Okay. Kai, wo spielt er?
Massachusetts.
Ja, okay.
Das ist ein Inder. Massachusetts.
Nein, ist auch in der MLS ein Profiverein, Franchise, 95 gegründet, wie bei so vielen Vereinen da drüben. Auf jeden Fall spielt er nicht mehr Bobby Wood. Ja. Aber mit 33, vielleicht wäre das, also vielleicht ist er nochmal einer jetzt so zum Saisonendspurt.
Für das letzte Tor.
Mit Shiplock zusammen. Ja. Shiplock und Bobby Wood vorne drin.
Oh Gott, oh Gott.
Downs, Shiplock, Bobby Wood.
Was tatsächlich anders als das Ergebnis, wobei wenn es ein 3-2 wird und wir zu Hause gewinnen, dann ist es ja das gleiche Ergebnis. Es steht nämlich wieder ein Schlotterbeck in der Innenverteidigung als Gegner auf dem Platz. Also ja, diesmal
die Schlotterbacks.
Kevin.
Die lassen uns einfach nicht in Ruhe. Habt ihr eigentlich mitbekommen, dass Königsdörfer, möglicher Abgang im Sommer,
ja,
ablösefrei?
Habe ich heute Morgen gelesen.
Ja. Was sagen wir dazu?
Ja.
Letztes Jahr hätten wir noch für ihn 5 Millionen bekommen oder wie viel waren es? Und jetzt ist er ablösefrei und es deutet wohl alles auf einen Abschied hin.
Wenn er noch 2 Buden macht, hat sich das finanziell und sportlich gelohnt, den zu halten? Wenn nicht, dann...
Also wenn er uns jetzt zum Klassenerhalt schießt, unterschreibe ich das, ja.
Ja. Ich glaube, der HSV ist wirklich ein Verein, der so viel, Muchel und ich hatten da unter der Woche sogar schon geschrieben, noch, der noch so viel umstrukturieren muss im Kader und machen muss. Also Sportdirektor oder für die Transfers beim HSV verantwortlich zu sein, das ist im Moment mehr Arbeit als bei vielen anderen Vereinen, weil einfach wir so viele Leihgaben noch haben. Wir werden darauf noch eingehen in den nächsten Podcast, aber da hat man auf jeden Fall viel Arbeit vor sich.
Aber deswegen umso wichtiger, jetzt gegen Augsburg 3 Punkte zu holen, weil dann kannst du frühzeitiger in die Planung gehen, frühzeitiger als andere Vereine, die hinter uns stehen, die eben noch nicht in der Planung sein können. Das, was uns in den letzten Jahren auch immer gekillt hat, immer dieses zweigleisige Plan für erste und zweite Liga, ob man den Aufstieg schafft, zuletzt. Also das sind genau die Sachen, die man jetzt ja frühzeitig irgendwie in die Planung gehen möchte und da in Klarheit haben möchte. Ich war übrigens am Wochenende, war ich mit Abschlag unterwegs und...
ach stimmt, da ja, in Niedersachsen warst du, ne?
Oder ja, in der Nähe von Emden, in Hintel. Ja. Ist ja Niedersachsen, ne?
Ja.
Ja, Niedersachsen. In Ostfriesland. Ostfriesland, haben sie gerufen. Es war geil. 600 Leute in Hinte, in so einer geilen Location da. Verrückt. Die Leute sind mit Bussen, die Fanclubs. Irgendwie Emsland Raute, also ein Fanclub, mit dem ganzen Bus sind die angereist und so. Alter, das war schon wirklich wild, wir kamen dann da an und dann stehen da die Reisebusse, die zu unseren Konzerten kommen. Das war richtig cool, war eine geile Atmosphäre und deswegen trotz spielfreiem Wochenende wieder komplett HSV, die Leute verrückt, ne? Also haben jetzt nicht mal geatmet und haben gesagt, okay, jetzt mal ein spielfreies Wochenende. Nein, alle wieder in HSV-Trikots mit ihrem Fanclub unterwegs, auf dem Abschlagkonzert. Bier zum Abwinken, ne? Da wurde wieder richtig gezecht und mit den Bierbusters, die vorweg gespielt haben.
Das ist
die übrigens noch mehr Bier trinken als wir und da gehört echt schon was dazu.
Wahnsinn.
Geht das überhaupt?
Ja, es geht.
Wahnsinn.
Ja, aber war eine schöne Veranstaltung und wieder viele, viele tolle Leute kennengelernt und auch zu unserem Podcast natürlich wieder einige gesagt, so, wir hören den Podcast und deswegen schon mal Grüße an alle, die auf dem Konzert waren und unseren Podcast hören. Noch mehr Schleichwerdung?
Ja, Kai?
Heute ganz tolles Event beim HSV. Krüll, Volvo, der HSV ja in Kooperation. Heute im Westen des Stadions. Es kommen vielleicht sogar ein paar Spieler für Autogramme vorbei. Es geht allerdings leider nur mit Einladung. Also man musste sich vorher anmelden. Und nein, ich finde einfach, diese Volvos sehen extrem gut aus und fahren sich sensationell.
Schnittig, ne?
Ja, wenn ich das in der Stadt immer sehe, wie die da rumfahren, dann unglaublich. Aber
so ein XC90 ist auch so ein, also da kann man super seine Kinder mit abholen, also ja, von der
mega,
Schule.
Also mega, aber ich will jetzt hier keine Schleichwerbung machen, ich finde die Autos einfach nur so super, deswegen, ja.
Schwedenpanzer, sagt man immer zu denen gesagt, ne?
Ja, wäre eigentlich, sind so schnittig wie unser Podcast, muss ich sagen. Also würde eigentlich auch ganz gut passen.
Guter Match, ne?
Ja, wäre ein gutes Match, muss man sagen, gut. Aber gut.
Ja, also ich würde auch ein Volvo fahren dann.
Ja,
ich würde.
Also Muchel, du als Ehrenfan kannst ja heute bestimmt trotzdem noch vorbeikommen, auch ohne Einladung.
Bestimmt. Sag ich, ich bin Muchel von Abschlag und dann machen sie schon die Türe auf, ne?
Und bei Pia, das ist ja schon Werbung für Volvo fast, wenn die ein Volvo fährt. Also so. Den stellen sie dir wahrscheinlich umsonst hin.
Das, ja, so ein Sponsor wäre auch mal cool für unseren Podcast.
Stimmt.
Ja.
Ich lasse mich dann auch besonders auf Blitzen und poste immer die Blitzerfotos und sage, guck mal, ich war wieder zu schnell mit meinem Volvo.
Weiß ich. Ja, aber ist schon, haben wir das jetzt schon eigentlich deutlich gemacht in den letzten Folgen, dass wir einen neuen Sponsor suchen?
Könntest ja mal offiziell sagen.
Eben haben wir es
auf
jeden Fall gemacht, aber ob wir es in den letzten Folgen gemacht haben, weiß ich nicht. Das schauen wir mal.
Aber also man könnte.
Wir werden mal Krüll fragen.
Krüll?
Also Autohaus Krüll und Volvo, ja.
Ja. Ja. Also, würden wir das machen für so ein Volvo, den wir dann fahren dürfen? Wäre doch okay, oder?
Das würden wir, glaube ich, machen,
ja,
oder?
Ich glaube, Muchel, also du hast ja schon so schöne Fahrgefährte, deswegen bei dir bin ich mir gar nicht so sicher, ob du da noch Interesse dran hättest, klar. Aber. Für ein Volvo würdest du umsteigen, ne?
Auf jeden Fall. Volvo finde ich schon richtig ein schönes Auto.
Ja, okay, das ist gut.
Krüll haben auch besonders schöne Autos, ne?
Ja.
Die sind ja auch vom also die machen ja auch wirklich richtig, richtig gutes, also sind ja also auch im Service und so sind die richtig gut, ne?
Ja, voll. Und ehrlich gesagt, jedes Mal, wenn man zum HSV fährt, also fahre ich zumindest an Krüll vorbei. Und bin da
auch die, auch die Spieler fahren ja mittlerweile Volvo, ne?
Ich wollte gerade sagen.
Ich war auch schon mal Kunde da. Also.
Letztens hat Heuer Fernandes auch seinen neuen Volvo dort abgeholt. Das habe ich alles ganz genau verfolgt.
Ja?
Ja.
Ja. Stalkerin.
Naja, es wurde auf Social Media gepostet. Was? Ich bin ihm hinterhergefahren.
Mit Trimax zusammen. Ja, genau. Oh Mann, ey. Ich bin gespannt, ich freue mich auf nächsten Samstag 15:30 oder jetzt Samstag. Ich wurde noch gefragt, wie wir denn stehen in der Kicktipp-Runde. Und ich kann dort mal eben reinschauen. Also ich glaube, ich bin gar nicht so schlecht. Ich bin auf Platz 34. Vor mir ist C. Roberto und hinter mir Stiebel. Apropos C. Roberto. Ich habe euch ja schon ein paar Mal erzählt, das ist keine Schleichwerbung, sondern dass ich diese App Footballogy nutze, wo man sich immer einloggen kann, welches Spiel, bei welchem Spiel man gerade ist. Wenn man irgendwo im Stadion ist, dann loggst du dich ein und hast du nachher eine Statistik, wo du dir eben die Spiele immer anschauen kannst, wo du gewesen bist und kannst darüber so ein bisschen Statistik-Nerd. Also die ganzen Hopper so hier wie Butcher und so, für die ist das quasi nach ihrem Reisepass das zweitwichtigste Utensil, um zum Fußball zu fahren ins Ausland.
Geil, ja.
Und dort wurde mir heute angezeigt, an diesem Tag vor 25 Jahren warst du hier. Am 31.03.2001 im Volksparkstadion haben wir gespielt gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Was glaubt ihr, wie wir da gespielt haben? Ich gebe euch mal kurz einen kleinen Tipp, auf welchem Platz wir waren. Gesundheit, Pia.
Danke.
Und auf welchem Platz Unterhaching war. Wir waren 13. Unterhaching war 16. Was glaubt ihr, wie ist das Spiel ausgegangen? Kurz mal ein kleiner Side-Fact, wer bei uns im Tor stand. Hans-Jörg Butt. In der Abwehr Ingo Hertsch, Ui Falushi, Panadic. Im Mittelfeld Groth, Kovac, Niko Kovac, Hollerbach, Barbares, also eher eine Offensive.
Unglaubliche Truppe. Also ja. Mich hast du jetzt gerade beim 3 oder 4-1.
Madavikia, Heinz und Erik Meier. Und eingewechselt wurden noch Jeboah und Roy Preger.
Ja, und der Haching hat immer, glaube ich, Beton angerührt damals. Also, keine Ahnung, aber 4-1.
4-1 hast du, Pia?
Ich überlege gerade die ganze Zeit, wie alt ich da war.
2001. Solltest du...
4.
4, okay.
Ganze 4.
Kannst du trotzdem tippen.
3-0.
1-1.
1-1, krass.
Schade.
In der 79. Minute hat Jan Seifert für Unterhaching noch den Ausgleich geschossen. Davor in der 75. Minute 1-0 von uns durch Sergej Barbaras Vorlage Jeboa durch einen Kopfball.
Ja, von Unterhaching habe ich noch ein paar Sticker ins Panini-Album reingehauen. Ich erinnere mich noch. Die allerletzte Truppe, an die ich mich noch erinnere, das war so, glaube ich, Wattenscheid 09. Das waren irgendwie noch so schwarz-weiße Trikots. Und ja.
Im Tor damals bei Unterhaching, nicht im Tor, im Sturm, André Breitenreiter.
Aha.
Ansonsten kann ich mich hier, Jan Seifert sagt mir auch noch was, Bugera, Spitzak, Hirsch, im Tor Tremmel. Ja, Gerhard Tremmel. Ansonsten sagt mir so von der Aufstellung her, kriege ich da, wer war Trainer bei uns zu der Zeit? Hat auch eine Fußballhalle hier in Hamburg.
Pagelsdorf?
Ja, Frank Pagelsdorf. Auch auf der Bank saßen noch Fukal, Kienz, Töfting, Fischer und im Tor Schober. Das war noch eine Reservebank. Ne? Da hattest du noch 1, 2, 3, 4, 5 mit Jeboa und Prieger, 7 Spieler auf der Reservebank. Heute, also sind auch locker, wie viele hat man heute auf einer Spielerbank? Das sind doch deutlich mehr, oder?
Ja, ich habe auch das Gefühl, es sind eher mehr.
Da wird gerade nachgeschaut hier. Yeah. Bei Unterhaching war übrigens Günther Köstner der Trainer. An den kann ich mich auch noch erinnern. Lorenz Günther Köstner.
Ja. Ah ja, 1,
2, sind schon ein paar mehr, 3, ne?
4, 5, 6, 7, 8.
8, okay. Ja. Na, doch nicht so viel.
Gar nicht so viel mehr.
Naja. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich freue mich auf Samstag 15:30 und dann sehen wir uns und hören wir uns nächste Woche wieder. Ich weiß gar nicht, nehmen wir Ostermontag auf? Wahrscheinlich, oder?
Ja.
Ja.
Würde ich schon sagen.
Aber Gato ist auch wieder da.
Ja.
Zu altbekannter Zeit.
Bis dahin dann auch erstmal frohe Ostern an euch alle.
Eiersuchen nicht vergessen. In diesem Sinne. Nur der HSV.
Punkte suchen.
Nur der HSV.